Ich sehe das Kreuz, was für eine Botschaft. Wenn ich morgens in der Frühe in mein Büro gehe, habe ich da so einen Sessel, wo ich mich hinsetze. Ich habe meine stille Zeitbox mit den Büchern und so weiter. Und ich mache gerade mal ein bisschen vor, damit ich die anderen sehe. Gut, Dankeschön. Und ziemlich am Anfang stelle ich mich hin, wie wir es manchmal im Gottesdienst machen, jetzt nicht. Und da stelle ich mich hin und mache mir bewusst, ich stehe. Ich habe festen Halt unter den Füßen, ich stehe auf der Gnade und Gerechtigkeit und der Liebe Gottes durch Jesus Christus. Ich möchte mich fokussieren auf Jesus, wie wir das in diesem Gottesdienst heute machen. Und das ist mir wichtig. Und dann ziehe ich die Waffenrüstung bewusst an, mache mir bewusst, was Epheser 6, was Paulus dort schreibt, dass wir diese Rüstung anziehen dürfen und sowieso anhaben. Es ist letzten Endes der Rundumschutz durch Jesus. Und ich möchte mich fokussieren. Ich war vor 2 Wochen in Tagen der Stille und mir ist neu bewusst geworden, auch durch das Lesen eines Buches, wir brauchen eine Mauer des Schweigens, eine Mauer der Abschottung zur digitalen Welt, zu all dem Schrecklichen, was wir tagtäglich in den Medien hören, um uns dann abzuschotten, Handy auszuschalten, auf Jesus zu fokussieren. Stille zu werden vor ihm. Und dann fließt seine Kraft, sein Leben in unser Leben, das Wesentliche. Heute Morgen sind wir genau da angekommen, Karfreitag, ich bete mit uns. Jesus, danke, dass wir dich sehen dürfen an diesem Morgen. Danke, dass wir so kommen dürfen, wie wir sind. Und dass wir zu dir kommen dürfen und durften. Herr, wir können es nie begreifen, wie Uli schon sagte, was du für uns getan hast. Gleichzeitig bitten wir darum, dass es uns heute etwas wichtiger wird und dass wir mit dem Herzen noch besser verstehen, die noch mehr vertrauen können, dass du alles gegeben hast aus lauter Liebe. Und so segne jetzt das Zuhören wie das Reden zu deiner Ehre. Wir preisen dich dafür. Amen. Ich lese uns einige Verse aus 1. Korinther 2, 1 bis 10. Liebe Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam und euch Gottes Botschaft brachte, die bisher verborgen war, habe ich das nicht mit geschliffener Rede und menschlicher Weisheit getan. Ich wollte bewusst von nichts anderem sprechen als von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Dabei war ich schwach und elend und zitterte vor Angst. Was ich euch sagte und predigte, geschah nicht mit ausgeklügelter Überredungskunst. Durch mich sprach Gottes Geist und wirkte seine Kraft. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes rettende Kraft. Dennoch erkennt jeder im Glauben gereifte Christ, wie wahr und voller Weisheit unsere Botschaft ist. Es ist zwar nicht die Weisheit dieser Welt und auch nicht die ihrer Machthaber, aber die Welt mit all ihrer Macht vergeht ohnehin. Die Weisheit jedoch, die wir verkünden, ist Gottes Weisheit. Sie bleibt ein Geheimnis und vor den Augen der Welt verborgen. Und doch hat Gott, noch ehe er die Welt schuf, beschlossen, uns an seiner Weisheit und Herrlichkeit teilhaben zu lassen. Von den Herrschern dieser Welt hat das keiner erkannt. Sonst hätten sie Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht ans Kreuz geschlagen. Es ist vielmehr das eingetreten, was schon in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist, was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen konnte, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Uns hat Gott durch seinen Geist sein Geheimnis enthüllt. Denn der Geist Gottes weiß alles. Er kennt auch Gottes tiefste Gedanken. Ihr Lieben, wir kennen diese Redewendung, das Kreuz mit dem Kreuz haben. Sie beschreibt Erfahrungen, die uns belasten, Situationen, die wir nicht verstehen, Wege, die uns überfordern. Momente, in denen wir merken, dass unser Leben nicht glatt aufgeht, sondern Fragen stellt, die wir nicht beantworten können. Vielleicht erkennst du dich darin wieder. Du möchtest glauben, Aber Zweifel melden sich. Du möchtest vertrauen, aber die Umstände sprechen dagegen. Du möchtest stark sein und fühlst dich so schwach. Darin liegt dieses Spannungsfeld, dieses Kreuz mit dem Kreuz, dass gerade das Zeichen unserer Hoffnung, das Kreuz Jesu, etwas ist, was wir nicht wirklich verstehen. Das Kreuz steht für eine Wahrheit, die unserer menschlichen Logik widerspricht. Am Kreuz wird Schwäche zur Stärke, Tod zum Leben, Verlust zum Gewinn. Es ist ein Ort, an dem unsere gewohnten Denkmuster nicht mehr greifen. Deshalb fordert es uns heraus und fordert es die Welt heraus. Der Apostel Paulus kannte dieses Spannungsfeld. Als er nach Korinth kam, brachte er keine glänzende Philosophie mit, keine ausgefeilte Rhetorik oder intellektuelle Brillanz von seinem Studium kommend. Stattdessen stellte er etwas in den Mittelpunkt, das viele als unverständlich oder sogar anstößig empfanden: Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und darin, genau darin liegt eine Kraft, die weit über menschliche Möglichkeiten hinausgeht. Paulus schreibt im ersten Kapitel: Als ich zu euch kam, kam ich nicht mit großer Redegewandtheit und menschlicher Weisheit. Ich entschied, nichts zu wissen unter euch, außer Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten. Und da fügt hinzu, dass seine Verkündigung nicht auf Überredungskunst beruht, sondern auf dem Wirken des Heiligen Geistes. Damit der Glaube eben nicht auf menschlicher Weisheit beruht, sondern auf Gottes Kraft, auf seiner Gnade und Wahrheit. Deshalb stelle ich mich gerne hin, mache mir bewusst, worauf ich stehe. Ich habe einen festen Halt in meinem Leben, in meinem geistlichen Leben, denn das ist die Basis. Paulus hat verstanden, dass Gottes Weisheit anders ist. Paulus wollte Menschen nicht an sich binden. Vielmehr wollte er, dass Menschen mit Gottes Geist zusammenkommen, mit Jesus selbst in Verbindung kommen. Das war sein Ziel als Mitarbeiter Gottes. Kirche, ihr Lieben, ist absolut keine One-Man-Show. Kein Ereignis, das nur einer von einer Person, einer menschlichen Person abhängig wäre. Ich habe gehört, dass manchmal, erst in der letzten Woche habe ich mit jemandem gesprochen, dass manchmal Pastoren eine Gemeinde wechseln, weil sie durch das Leitungsteam in ihren Träumen ausgebremst werden. Das ist ja so, man kann nur zusammenarbeiten, wenn jeder auch bereit ist, einen Schritt zurückzugehen, das betrifft ja alle im Team, und auf das Gemeinsame zu hören, was Gott gemeinsam den Menschen sagt. Und manchmal fühlen sich Pastoren so ausgebremst, dass sie dann gehen: Ich kann ja meine Ziele gar nicht durchbringen. Und diese Pastoren gründen manchmal neue Gemeinden. Manchmal nach amerikanischem Vorbild. Nichts gegen amerikanische Gemeinden, aber dort gibt es zum Teil erst einmal keinen Gemeindeleiter oder kein funktionierendes Gemeindeleitungsteam. Der Pastor kann quasi tun und lassen, wie er will. Er kann sagen: Gott hat mir gezeigt, und dann geht's los. Sehr einfach, oder? Klingt gut. Ich weiß, Klammer auf, dass Gott alles zu seiner Ehre gebrauchen kann, und auf diese Weise sind tatsächlich Gemeinden entstanden. Aber gleichzeitig stelle ich das in Frage, ob so ein Verhalten von Gott kommt. Ich habe das als Nachfolgepastor einer Gemeinde, die durch einen Amerikaner gegründet wurde, selbst erlebt. Ich könnte manches davon erzählen, wie herausfordernd das war. Dass eine Gemeinde plötzlich merkte: Ja, ein amerikanischer Pastor, der wird ja von Amerika bezahlt, und wenn er Geld braucht, wenn wir Geld brauchen als Gemeinde, dann können wir ja kann er nach Amerika anrufen, dann kommt das Geld geflossen. Und als ich dann kam, die ersten 3 Jahre wurden vom Arbeitsamt bezahlt, dann musste die Gemeinde lernen, dass ein deutscher Pastor auch ein bisschen Geld kostet. Nicht wenig, muss er auch erleben und überleben, damals mit 4 Kindern, und Gott hat Gnade geschenkt, aber das war ein Prozess auch an manch anderen Stellen, wo wir gemerkt haben, ja, wo ich gemerkt habe, das möchte ich nicht. Gemeinde als One-Man-Show. Und da bin ich mitten bei Paulus angekommen. Paulus hatte das Ziel, so ganz schnell Mitarbeiter zu finden. und Leitungen vor Ort zu berufen, also sich am Ende möglichst überflüssig zu machen. Und dabei war es ihm immer wieder wichtig, sich zu fokussieren auf Jesus, den Gekreuzigten, den Auferstandenen als Kopf, Haupt der Gemeinde zu predigen. Ich glaube, deshalb haben wir als Freikirchen, als reformatorische Freikirchen auch kein Kruzifix mehr, kein Leib mehr hängen, weil wir sagen, Jesus ist für uns gestorben, ja, aber wir glauben heute an einen auferstandenen Herrn. Ist wahrscheinlich kulturelle Geschmackssache und wie es auch gewachsen ist. Auf jeden Fall ist das Kreuz kein einfaches Symbol, es ist ein Widerspruch. Für die damalige Welt war es ein Skandal, viele Menschen wurden gekreuzigt, ein Zeichen der Schande, öffentlicher Bloßstellung, ein Ort des Scheiterns, ein Symbol der Niederlage. Und in Galater 5 schreibt Paulus, dass das Kreuz herausfordert. Dass es sogar ein Ärgernis ist, dass Menschen sich ärgern darüber, Anstoß nehmen. Ja, wer wirklich wahrgenommen hat, was dort am Kreuz passierte, kann nicht neutral bleiben. Das lernen uns auch die beiden Raubmörder am Kreuz. Am Anfang haben beide Jesus verspottet. Der eine hat am Ende sich noch entschieden für Jesus und hat gesagt, Herr, denk an mich, wenn du heute in dein Paradies, wenn du zu, ich weiß nicht, wie es heißt, sagt mir, wie geht da die Formulierung? Denk an mich, wenn du ins Reich kommst, genau. Und dann sagt Jesus, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Dankeschön. Diese Botschaft fordert heraus, weil das Kreuz unserem tiefsten menschlichen Denken widerspricht. Wir möchten so gerne leisten, wir möchten verstehen, wir möchten kontrollieren. Wir möchten uns unseren Weg zu Gott irgendwie verdienen oder zumindest begreifen können. Deshalb sind so viele Religionen entstanden. Jeder Mensch ist religiös, auch der sagt, ich glaube nicht an Gott. Jeder hat seine Religion, jeder hat seinen Glauben. Und wie viele Menschen haben es versucht, auch durch Religion einen Weg zu Gott zu finden. Aber das Kreuz durchkreuzt dieses Denken. Das Kreuz predigt uns, du kannst es nicht selbst schaffen. Du bist angewiesen auf Gnade. Es ist alles bezahlt. Die Rechnung ist bezahlt. Wie wir es hörten von Uli, die Rechnung der Vergangenheit ist bezahlt. Der Gegenwart und sogar der Zukunft. Kein Freifahrschein für Sündigen, aber ich darf wissen, ich darf mit Hoffnung und Trost in die Zukunft gehen. Egal was ich mache, der Herr ist mit mir und er vergibt mir. Und so dürfen wir miteinander umgehen. Und wenn was passiert, an der Bibelschule hatten wir immer diesen Satz, kannst du mir noch ein vorletztes Mal vergeben? Ja, ich vergebe dir und andersherum. Weil dann hat man immer noch eins offen. Und so möchte ich mit uns umgehen, wie Paulus schreibt, seid den anderen nichts schuldig, außer dass ihr einander liebt. Kannst du mir noch ein vorletztes Mal vergeben? Ja, und dann immer wieder ein vorletztes Mal, immer weiter. Allein Gottes Liebe ist diesen Weg gegangen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das versteht kein Mensch auf natürliche Weise. Es braucht die Erkenntnis durch Gottes Geist, den geschenkten Glauben. Paulus schreibt in Vers 9, Gott schenkt die Erkenntnis denen, die ihn lieben. Was heißt das, wenn ich jemanden liebe? Dann überlasse ich ihm den Fahrersitz meines Lebensautos. Ich vertraue ihm, dass er mich heil ans Ziel bringt. Ich vertraue ihm, dass er mich die richtigen Wege führen wird. Das ist manchmal gar nicht so leicht, für uns Männer vor allem. Wenn dann meine Frau schon mal Auto fährt, ich sitze daneben, unwillkürlich bin ich am Bodenblech treten, kennt ihr das? Sie fährt gut, also nicht, dass er denkt, sie fährt ganz gut, hat viele Jahrzehnte Fahrpraxis, aber das Steuer aus der Hand zu geben, wenn man die ganze Woche überfährt, ist ganz schön schwierig. Wie viel schwerer fällt es uns dann manchmal auch zu sagen, Jesus, ich setze mich jetzt nebendran und du sollst leiten, du sollst führen, zeige mir den richtigen Weg. Ich maße mir nicht an, mein Leben alleine führen zu können, in den großen und kleinen Entscheidungen. Wenn wir das tun, dann beginnt das Leben. Dann wird es so richtig besonders spannend und gut gesegnet. Das ist Gott lieben. Darum sagt Paulus, dass die Botschaft des gekreuzigten Christus für viele ein Unsinn und ein Stein des Anstoßes sind. Sie können nicht verstehen, dass man die Führung seines Lebens jemandem anderen anvertraut. Und Paulus bringt das auch im ersten Kapitel auf den Punkt in Vers 23. Wir aber verkünden den Menschen, dass Christus, der von Gott erwählte Retter am Kreuz, sterben musste. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die Griechen blanker Unsinn. Am Kreuz wird alles auf den Kopf gestellt. Stärke zeigt sich in Schwäche, Sieg im scheinbaren Scheitern, Leben im Tod. Das ist das Kreuz mit dem Kreuz. Dass Gottes größte Weisheit genau dort sichtbar wird, wo wir sie am wenigsten erwarten und wo wir innerlich vielleicht sogar Widerstand spüren. Und wenn ich mit Jesus lebe, kann die schlimmste Stunde meines Lebens zu einer Stunde der Erlösung, des Heils, der Rettung werden, weil er uns das zugesagt hat in Römer 8. Vielleicht stehst du gerade selbst an einem Punkt in deinem Leben, an dem sich vieles widersprüchlich anfühlt. Du betest, aber es kommt irgendwie keine Antwort. Du vertraust und erlebst Unsicherheit. Du gibst das Beste, alles, was du hast, und hast trotzdem das Gefühl, nicht zu genügen. Momente, in denen du dich fragst, wo ist Gott jetzt? Warum verstehe ich seinen Weg nicht? Warum fühlt sich der Glaube manchmal so schwer an? Das Kreuz lädt uns ein, in diesem Spannungsfeld stehen zu bleiben. Nicht mit schnellen Antworten, sondern mit Vertrauen. Warum hast du mich verlassen, sagt Gott am Kreuz, sagt Jesus am Kreuz. Manchmal erkennen wir Gottes Weisheit auch erst im Rückblick, wenn etwas passiert ist, wir gehen weiter und plötzlich schauen wir zurück und sagen, es war doch der richtige Weg. Paulus versteckt seine Schwäche nicht, sondern macht sie zum Ausgangspunkt seiner Botschaft. Er spricht davon, dass er schwach war, dass er Angst hatte, dass er zitterte. Wir würden heute vielleicht sagen, er hatte Lampenfieber, er fühlte sich unsicher und der Aufgabe absolut nicht gewachsen. Und doch ging er diesen Weg, weil er Gottes Geist vertraute. Er wusste, die Kraft liegt nicht in mir selbst, sondern in Gott. Paulus wusste, die Kraft liegt nicht in unserer Stärke, aber in Gottes Wirken. Noch einmal 1. Korinther 1. Und dennoch erfahren alle, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen, gerade in diesem gekreuzigten Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit, auch wenn es unsinnig erscheint. Und was bei ihm wie Schwäche aussieht, übertrifft alle menschliche Stärke. Was bedeutet das für unser Leben? Unverständliches auszuhalten. Nicht alles ist im Glauben, wie gesagt, sofort klar. Manchmal heißt Glauben nicht zu verstehen und trotzdem weiterzugehen. Das Kreuz ist ein Ort der Schwäche und dort begegnet uns Gott. Und ich wünsche uns, dass wir so eine Gemeinde sind, in der es akzeptiert wird, in der man offen sagen darf, ich bin so fertig, ich kann gerade nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich brauche keine fromme Strahlemaske aufzusetzen, wenn ich komme. Es darf mir auch mal schlecht gehen. Das predige ich mir zuerst selbst als Pastor. Und jemand anders sagte mir auch vor einiger Zeit, Martin, du darfst schwach sein, du darfst K.O. sein, du darfst fertig sein. Ja, stimmt, ich bin ja auch Mensch. Gott sei Dank. Dort beginnt Gottes Kraft und es bedeutet, Vertrauen zu lernen, nicht in Umstände, sondern in Gott selbst. Auch wenn du den Weg nicht siehst, bist du nicht allein darauf unterwegs. Wir begegnen Gott, wir lassen uns verändern und wir sind gemeinsam auf dem Weg. Die Botschaft des Gekreuzigten und Auferstandenen kann Menschen verändern. Ich möchte euch ein kurzes Beispiel von der DMG, Deutsche Missionsgemeinschaft Zinsheim, erzählen. Dort hat ein Missionar Eckhard Breitenmoser erzählt. Er ist Missionar für die Matrosen, die so an den Häfen ankommen und dann ihre Frachter dann löschen und da versucht er mit ihnen in Kontakt zu kommen. Und er schreibt, völlig ahnungslos betrete ich die Gangway eines Bananenfrachters, der zwischen Bremerhaven und Brasilien pendelt. Nach der Anmeldung werde ich in den Speiseraum geführt. Bald kommen überwiegend philippinische Seeleute zum Mittagessen. Ich stelle mich vor und darf etwas aus der Bibel vorlesen. Kurz danach kommt ein Seemann auf mich zu, stellt sich als Rudel vor und drückt mir Geld in die Hand. Ich solle es den Armen geben, damit meine Sünden vergeben werden. Ich erkläre ihm, dass man Vergebung nicht kaufen kann, sondern dass Christus für unsere Schuld gestorben ist und wir das im Glauben annehmen müssen. Bevor er zur Arbeit zurückgeht, gebe ich ihm eine Bibel und einen Fernkurs. 5 Wochen später treffen wir uns wieder. Rudolf weiß mittlerweile, dass nur Jesus Sünden vergeben kann, bittet mich aber trotzdem, das Geld für Bedürftige zu verwenden. Wir sprechen weiter über den Glauben und in den folgenden Monaten führen wir bei jedem Besuch intensive Gespräche. Eine Entscheidung trifft er zunächst nicht. Dann ändert sein Schiff die Route und ich treffe ihn länger nicht mehr. 3 Jahre später begegne ich ihm wieder. Begeistert erzählt er anderen von unseren Gesprächen und sagt, die Bibel habe sein Leben verändert. Er ist inzwischen Christ geworden. Hier wurde das Kreuz mit dem Kreuz so ganz praktisch sichtbar. Da war ein ehrlicher Wunsch nach Vergebung, aber verbunden mit einem Missverständnis. Ich kann bezahlen für meine Schuld. Das ist tief in uns verankert. Und das Kreuz sagt etwas anderes. Das hat dieser junge Mann verstanden. Vergebung ist ein Geschenk. Nur Jesus kann vergeben. Das durfte er begreifen. Ich kann meine Schuld nicht mit Geld begleichen und ich brauche es auch nicht. Der Glaube ist nicht immer einfach, das Kreuz bleibt herausfordernd für uns und für andere und Veränderung braucht Zeit. Gott arbeitet geduldig, oft wirkt er im Verborgenen, auch wenn wir nichts sehen, heißt das nicht, dass nichts passiert. Ich denke nochmal an den Weizen, über den der Hartmut Hühnerbein neulich predigte. Im Verborgenen plötzlich kommt dann die Pflanze nach oben. Das Kreuz als Zeichen von Hoffnung und Verfolgung. Manches verstehen wir erst später, manches vielleicht nie. Das Kreuz ist keine einfache Antwort. Und wir brauchen nicht alles verstehen, um vertrauen zu können. Das Kreuz hat sich im Laufe der Jahrhunderte weltweit ausgebreitet. Gottes Geist hat dafür gesorgt, obwohl es so viele Versuche gab und bis heute gibt, das Kreuz, das Christentum auszulöschen, ähnlich wie das die Iraner und andere muslimischen Staaten von Israel sagen, es darf euch nicht mehr geben, Israel muss von der Landkarte verschwinden. Das ist ja keine Augenhöhe an der Stelle. Genauso gehen viele mit Christen in der heutigen Zeit um. Millionen Christen sind auf der Flucht, weil viele sagen, euch darf es nicht geben. Wenn ihr an Jesus glaubt, dann habt ihr auf dieser Welt nichts verloren. Und sie denken, sie sind im Namen Gottes unterwegs, wenn sie diese Christen ermorden und abschlachten. Das Volk Israel, wie auch die Gemeinde, war immer eine Gruppe, waren Gruppen, die immer verfolgt wurden. Und trotzdem hat Gott, Jesus, das Kreuz im Laufe der Jahrhunderte weltweit ausgebreitet. Der Pastor und Autor John Ortberg beschreibt in seinem Buch Weltbeweger Jesus, welchen enormen Einfluss Jesus auf die Welt hat. Sein Leben hat Geschichte geprägt, Gesellschaft verändert und Werte wie Menschenwürde, Mitleid, Vergebung und Hoffnung neu geformt. So viele Schulen, soziale Einrichtungen sind entstanden, ich möchte Raiffeisen nennen. Das Kreuz, einst Zeichen der Schande, ist heute weltweit sichtbar. In Kulturen, in Symbolen, in Organisationen wie dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, auf Flaggen sogar. Von den 195 weltweit anerkannten Ländern haben 31 ein Kreuz in ihrer Nationalflagge. Wie viele Christen und andere haben ein Kreuz um den Hals. In Syrien müssen Christen ihre Osterfeiern auf Kirchenräume beschränken. Öffentliche Prozessionen und Umzüge wurden aus Angst vor Gewalt abgesagt, so las ich gestern. Verschiedene Angriffe auf Christen in Syrien zeigen den fehlenden Schutz von Seiten der Regierung. Obwohl der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa offiziell betont, dass Christen und andere religiöse Minderheiten geschützt und gleichberechtigt behandelt werden sollen, zeigt die Realität ein anderes Bild. Gewalt gegen Christen und fehlender staatlicher Schutz dauern auch heute an. Deshalb kam es zu einigen Demonstrationen, als er am vergangenen Dienstag in Berlin von Bundeskanzler Merz und sogar vom Bundespräsidenten Steinmeier empfangen wurde. Wie sieht es in seinem Herzen aus, in seiner Motivation? Auch wenn er zum Anzug und Krawatte daherkommt, Ich stelle es in Frage und ich frage mich schon ernsthaft, wie kann es sein, dass Bundeskanzler Merz diesem früheren Terroristen, jetzt Präsident, mehr als 200 Millionen Euro für den Wiederaufbau zusagt, obwohl Christen und andere Minderheiten in Syrien weiterhin ungeschützt leiden? Und wer verbirgt dafür, dass dieses unser Steuergeld auch wirklich dafür verwendet wird? Ich stelle es einfach in Frage. Wir wollen an diesen Tagen die verfolgte Gemeinde in Syrien und an den vielen anderen Orten nicht vergessen und für sie beten. Gottes Heil gilt allen Menschen und er will, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und sich retten lassen. Ein letzter Gedanke zu Paulus. Bevor er nach Korinth kam, war er in Athen und versuchte mit Philosophien auf ihrer Ebene zu diskutieren. Er kennt die Geschichte auf dem Areopag. Der Erfolg war gering. Vielleicht hat ihn das geprägt, vielleicht führte es dazu, dass er später sagte, ich will nichts anderes wissen als Christus, den Gekreuzigten. Und darin liegt eine wichtige Wahrheit. Im Einfachen liegt oft eine besondere Kraft. Die Botschaft vom Kreuz braucht keine Ausschmückung, weil sie selbst Kraft hat. Paulus predigte in Schwachheit und doch wirkte Gott durch seine Botschaft. Menschen fanden zum Glauben und ihr Leben veränderte sich. Das ist bis heute der stärkste Beweis für die Wahrheit des Evangeliums. Wir sitzen hier als Menschen, die durch Gottes Kraft verändert wurden und es bis heute werden. Ich lade euch ein, zum Schluss still zu werden. Vielleicht noch einmal einen Blick auf dieses Bild zu werfen, auf einen Gegenstand, auf das Kreuz, eines der Kreuze. Wir haben 3 heute Morgen, hier ist ja auch noch 1. Still zu werden, könnt auch die Augen schließen, wenn ihr möchtet. Vielleicht auch an eine Situation denken, die sich für dich wie ein Kreuz anfühlt, etwas Schweres, etwas Unverständliches, was gerade so hoch nach oben schwimmt, während du ruhig wirst. Atme ruhig ein und aus und hab diesen Moment mit Jesus. Und ich lade dich nach einem Moment der Stille ein, mit mir zu beten. Und wir bleiben dazu sitzen. Herr, ich verstehe nicht alles. Manches fühlt sich schwer an, aber ich vertraue dir. Auch im Widerspruch, auch im Zweifel, auch im Kreuz. Leite mich und halte mich ganz fest in deiner Nähe. Danke, dass ich meine Last nicht allein zu tragen habe. Die eigentliche Last hast du getragen. Danke dafür. Ich darf sie zu dir ans Kreuz bringen. Und für die Last, die heute noch nicht von mir genommen wird, vertraue ich dir, dass du mir die Kraft zum Tragen gibst. Danke auch dafür, dass es Mitchristen gibt, die mich unterstützen und ermutigen. Herr Jesus, manchmal ist dein Weg schwer zu verstehen. Manchmal fühlt sich das Kreuz mehr wie Last als wie Hoffnung an. Wir wollen dir trotzdem vertrauen. Gerade dann, wenn wir zweifeln und deine Macht nicht sehen. Und wir danken dir heute ganz bewusst, Jesus, dass du dein ganzes Leben, alles für uns gegeben hast. Danke, dass dein Kreuz nicht das Ende, sondern der Anfang war für ein Leben aus deiner Auferstehungskraft. Danke, Jesus. Du bist hier und wir geben dir alle Ehre. Amen.